ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Vor wenigen Minuten haben wir erfahren, dass in Paris ein erneuter Anschlag geplant gewesen sein soll. Doch die Polizei konnte das offenbar verhindern, indem sie einen Terrorverdächtigen festgenommen hat, so der französische Innenminister Cazeneuve in einer Fernsehansprache. Ob der geplante Anschlag in Zusammenhang mit den Attacken in Brüssel steht, ist im Moment noch völlig offen. Mehr kann man dazu im Moment offenbar noch nicht sagen. Derweil wird die Kritik an den belgischen Behörden immer lauter, die Gefahr nicht erkannt und die Spuren nicht verfolgt zu haben. Denn gespenstisch nah, mitten in Brüssel, haben die Attentäter ihre Verbrechen unbemerkt vorbereiten können. In diesem Haus im Stadtteil Scharbeek wurden fast 200 Liter Chemikalien und 15 Kilogramm Sprengstoff gefunden. Ein völlig heruntergekommenes Haus, dem niemand Beachtung schenkte, weil es leer stand, seit Jahren. In diesem Geisterhaus hatten die Attentäter eine Wohnung gemietet und ihre Bomben gebaut. Und um diese zu zünden, stiegen sie hier auf der Straße in ein Taxi zum Flughafen. Die Spuren, die die Männer hier hinterließen, geben nicht nur Aufschluss darüber, wo sie waren, sondern vor allem auch darüber, wer sie waren. Und eine Befürchtung wird mehr und mehr zur Gewissheit. Die Täter von Brüssel sind eng verbunden mit den Tätern von Paris. Gudrun Engel berichtet.
Das Terrornetzwerk von Brüssel. Die einzelnen Attentäter eng miteinander verbunden. Ein Geflecht, das die Ermittler nur langsam entwirren können. Klar ist jetzt, die Brüsseler Gruppe hielt engen Kontakt zu den Attentätern von Paris. Im Zentrum offenbar Salah Abdeslam. Schon an den Attentaten von Paris war der 26-Jährige beteiligt, versteckte sich danach 4 Monate im Brüsseler Stadtteil Molenbeek, bis zu seiner Verhaftung nach einer Schießerei am vergangenen Freitag. Er ist ein Jugendfreund des Pariser Drahtziehers Abdelhamid Abaoud. Durch ihn gibt es die Verbindung nach Frankreich. Eng mit Salah Abdeslam außerdem verbunden die Brüder El Bakraoui. Die belgischen Behörden mussten heute eingestehen, dass die Verbindung der Brüder zum sogenannten Islamischen Staat durchaus bekannt war. Khalid El Bakraoui wurde schon seit Dezember mit Haftbefehl wegen Verbindungen zu den Pariser Attentätern gesucht. Und sein Bruder Ibrahim wurde 2015 2-mal aus der Türkei ausgewiesen. Die türkischen Behörden wollen auf Kontakte zu Terroristen hingewiesen haben. Trotzdem konnten die belgischen Behörden sie bei Razzien nie fassen. Beide Brüder sprengten sich am Dienstag in die Luft. Der jüngere Khalid in der Brüsseler U-Bahn. 20 Menschen starben. Und heute wurde klar, er war offenbar nicht allein. Ein Überwachungsvideo soll ihn in Begleitung eines weiteren Mannes mit großer Tasche zeigen. Das heißt, möglicherweise gibt es einen weiteren, nicht identifizierten Täter. Der ältere Bruder Ibrahim El Bakraoui zündete seine Bombe am Flughafen. Von ihm wurde eine Art Abschiedsbrief gefunden. Er wolle nicht in einer Zelle enden, heißt es darin. Die zweite Bombe am Flughafen sprengte Najim Lachraoui. Auch nach ihm wurde bereits vergeblich gefahndet. Die Ermittler halten ihn für den Sprengstoffexperten und Bombenbauer der Gruppe. Denn seine DNA wurde auch auf sämtlichen Sprengstoffgürteln in Paris sichergestellt. Auf der Flucht ist nach wie vor der dritte Flughafenattentäter, der Mann mit dem Hut. Seine 15-Kilo-Bombe zündete nicht. Die Fahndung läuft, denn weitere Ermittlungspannen kann sich die belgische Regierung nicht erlauben. Unbestätigten Medienberichten zufolge wollte der inzwischen inhaftierte Salah Abdeslam ein noch größeres Blutbad anrichten, gemeinsam mit 2 weiteren Terroristen und Sturmgewehren, ähnlich wie in Paris. Trotzdem müssen sich die belgischen Sicherheitsbehörden immer stärkere Kritik anhören. Sie hätten das Netzwerk zu spät entdeckt.
Die Ermittlungspannen der Belgier sind das eine, die Zusammenarbeit der Europäer ist das andere oder vielmehr die mangelnde Zusammenarbeit. Denn die Männer, die in der Metro und hier am Brüsseler Flughafen 31 Menschen in den Tod rissen und so viele verletzten, die waren vorher quer durch Europa gereist, möglicherweise auch, um ihre Verbrechen vorzubereiten. Diese Anschläge zeigen einmal mehr, wie verwundbar wir in Europa sind. Terroristen können unbemerkt Grenzen überschreiten, weil sich so manche Polizeien und Sicherheitsdienste weigern, ihre Daten an die europäischen Kollegen weiterzugeben. Zu sehr misstrauen sich die Geheimdienste untereinander, auch wenn die Innen- und Justizminister heute in Brüssel einmal mehr den dringend notwendigen Datenaustausch versprachen. Christian Feld.
Es ist die Angst vor einem neuen Anschlag. Alarm in einem Militärkrankenhaus in Brüssel. Am Ende ist es nur eine defekte Gasleitung. Verletzte der Anschläge werden hier behandelt. Auch für die, die auf Neuigkeiten warten, ist das Krankenhaus eine Anlaufstelle. Wir haben nicht immer gleich Antworten. Wir können den Menschen nicht immer sagen, ob ihre Angehörigen Opfer der Anschläge waren. Aber was wir tun können, wir kümmern uns psychologisch um sie, während sie warten. Belgien, ein Land, das die Anschläge mit so vielen Toten verarbeiten muss. Am Nachmittag wird es erneut still, nicht nur wie hier, in der Hauptstadt. Ich bin selbst Muslim und ich bin natürlich gegen Krieg und Terror. Das, was passiert ist, das berührt doch jeden Menschen, egal welcher Kultur er angehört. Es bricht einem einfach das Herz. Am belgischen Parlament haben sich die Spitzen des Staates versammelt, auch das Königspaar.
Les cris de détresse.
Die Hilferufe, die Schmerzensschreie, das Heulen der Sirenen, die apokalyptischen Bilder sind bei uns für immer eingebrannt.
Resteront à tout jamais gravés en chacun de nous.
Schlimme Erinnerungen, für immer verbunden mit der Metrostation Malbeek. Wenige hundert Meter entfernt davon zeigen die EU-Innen- und Justizminister ihre Solidarität mit Belgien. Danach diskutieren sie, wie schon so häufig nach Anschlägen, wie Europa besser zusammenarbeiten kann. An Computersystemen zum Austausch von Informationen mangelt es nicht. Doch nicht alle EU-Staaten befüllen diese mit den nötigen Daten, die Zusammenarbeit ausbaufähig. Manchmal, so der EU-Innenkommissar, ist es mangelnder politischer Wille, ein Mangel an Koordination und am wichtigsten, in manchen Fällen, ein Mangel an Vertrauen.
Und gerade bei den Geheimdiensten gibt es offensichtlich zu wenig an gegenseitigem Vertrauen oder eben Eigeninteressen.
Der Datenaustausch muss besser werden, fordern die Minister in einer Erklärung am Ende ihrer Sondersitzung.
Neue Beschlüsse waren nicht zu erwarten. Neue Beschlüsse sind auch nicht nötig, sondern nötig ist, dass das, was auf den Weg gebracht worden ist, das, was beschlossen worden ist, jetzt deutlich schneller als bisher umgesetzt wird.
In Brüssel gehen auch am Abend die Ermittlungen weiter. Mittlerweile gilt nicht mehr die höchste Terrorwarnstufe. Ein kleiner Schritt, immerhin.
Und wir schauen nach Genf. Die Gespräche dort über eine Friedenslösung für Syrien sind von einem Erfolg weit entfernt. Aber jetzt planen die Vereinten Nationen immerhin eine neue Runde. Die Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Der UN-Sondergesandte de Mistura kündigte an, die Genfer Friedensgespräche am 9. April fortzusetzen. Zum Abschluss der jüngsten Gesprächsrunde bezeichnete de Mistura die Atmosphäre als sehr positiv. Allerdings kam es bisher zu keinen direkten Verhandlungen der Konfliktparteien. De Mistura traf sich immer wieder separat mit ihren Vertretern. Im Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat rückte die syrische Armee unterdessen offenbar weiter vor.
Der Reporter zuckt kurz zusammen. Es ist Geschützfeuer der eigenen Truppen in Richtung Palmyra. Beim Vormarsch der syrischen Armee ist das syrische Staatsfernsehen live dabei. Die Terrormiliz IS kommt immer stärker unter Druck. In Syrien steht sie möglicherweise vor einer schweren Niederlage in Palmyra. Im Irak hat der IS offenbar mehrere Dörfer bei Mosul an die irakische Armee verloren. Seit mehr als zwei Wochen rückt die syrische Armee auf Palmyra vor. Russische und syrische Luftwaffe unterstützen die Bodentruppen. Unklar ist, wie weit die syrische Armee die Terrormiliz tatsächlich schon zurückgedrängt hat. Das syrische Staatsfernsehen meldet, Soldaten stünden bereits im Stadtzentrum. Der IS hatte Palmyra im Mai 2015 erobert. Die weltberühmte antiken Stätte wurde während seiner Herrschaft zum Schauplatz von Massenhinrichtungen. Unersetzliche Kulturschätze wurden zerstört. Sollte die Terrormiliz tatsächlich demnächst aus Palmyra vertrieben sein, wird das Ausmaß der Barbarei wohl bald deutlich werden.
Ein israelischer Soldat hat im Westjordanland einen verletzten palästinensischen Attentäter mit einem gezielten Kopfschuss getötet. Das zeigt ein Video, das von einer israelischen Menschenrechtsorganisation veröffentlicht wurde. Das Militär sprach von einem schwerwiegenden Vorfall, der gegen die Werte der Armee verstoße, und suspendierte den Soldaten. Der Palästinenser hatte zuvor einen anderen Soldaten mit einem Messer angegriffen. Papst Franziskus hat zum Gründonnerstag als Geste der Demut Flüchtlingen die Füße gewaschen. Die Zeremonie fand in einer Asylbewerberunterkunft bei Rom statt. Für das Ritual waren auch Angehörige anderer Glaubensrichtungen ausgewählt worden, unter ihnen Muslime. Erstmals hatte der Papst auch Frauen zugelassen. Der Akt soll daran erinnern, dass Jesus laut biblischer Überlieferung beim letzten Abendmahl seinen Jüngern die Füße wusch.
Er sei ein friedliebender Mensch. Bis zum letzten Prozesstag hat Radovan Karadzic, der ehemalige Anführer der bosnischen Serben, darauf beharrt, dass er mit dem Völkermord im damaligen Jugoslawien nichts zu tun gehabt habe. In jahrelanger und mühevoller Arbeit hat das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag Karadzic das Gegenteil nachgewiesen. Zu 40 Jahren Gefängnis wurde er heute verurteilt, doch viel wichtiger für die Überlebenden und die Angehörigen der Opfer. Nach mehr als 20 Jahren hat nun endlich ein Gericht vor aller Welt bestätigt, Karadzic war ein Kriegsverbrecher, der den Mord an tausenden Menschen geplant und befohlen hatte. Arnim Staudt.
Herr Karadzic, würden Sie bitte aufstehen? Er hatte bis zuletzt behauptet, er habe nichts gewusst von Gewalt und Mord. Aber in 10 von 11 Anklagepunkten heißt das Urteil schuldig. Die Kammer verurteilt Sie, Radovan Karadzic, zu einer Strafe von 40 Jahren Gefängnis. Das Massaker von Srebrenica war Völkermord, urteilt das Gericht. In Massengräbern fand man die Leichen von 8000 muslimischen Männern und Jungen, erschossen von Karadzics Soldaten. Die Belagerung von Sarajevo, Scharfschützen und Kanonen gegen Zivilisten, mehr als 10.000 Tote. Auch hier ist Karadzic schuldig. Der Präsident der bosnischen Serben besucht seine Soldaten oberhalb der Stadt. Die Richter stellen fest, Karadzic war Befehlshaber, er war informiert und er ist deshalb verantwortlich für Mord und Völkermord. Viele bosnische Prozessbesucher waren vom Urteil trotzdem enttäuscht. Brutale Vertreibungen, Mord und Vergewaltigung in Lagern zu Beginn des Krieges hat das UN-Tribunal nicht als Völkermord eingestuft. Das Foto von Fikret Alic in einem serbischen Gefangenenlager ging 1992 um die Welt. Wenn das Unrecht in unseren Gemeinden als Genozid verurteilt worden wäre, hätte dieser Prozess eine größere Bedeutung. So bleibt doch die Serbische Republik in Bosnien bestehen, die durch den Genozid geschaffen wurde. Gerechtigkeit für Bosnien. Die Opfer der Gewalt hätten sich gewünscht, dass mit dem Urteil auch durch Vertreibungen gezogene Grenzen in Frage gestellt werden. Diesen Wunsch konnte das Gericht nicht erfüllen. Und es ist bei einer engen Definition des Begriffes Völkermord geblieben. Der frühere Präsident der bosnischen Serben nach dem Urteil, Karadzic, kündigte Berufung an.
Schon 1991 hatte Karadzic angekündigt, was er vorhatte. Sarajevo wird ein schwarzer Kessel sein, in dem Muslime sterben, sagte er. Und genauso ist es gekommen. 3,5 Jahre lang ließ er die Stadt einkesseln, aushungern, bombardieren. Es war ein Leben unter Dauerbeschuss, in dem es nicht möglich war, ohne den Schutz von UN-Soldaten auch nur eine Straße zu überqueren, um das Nötigste zu erledigen. Diese Verbrechen sind bis heute nicht vergessen. Ob das Urteil gegen Karadzic heute zu einer wirklichen Aussöhnung beitragen kann, berichtet Michael Mantlik.
Sarajevo heute Nachmittag nach der Urteilsverkündung. Bei vielen der älteren Bewohner der Stadt, die während des Krieges von bosnisch-serbischen Truppen 44 Monate lang belagert worden war, sind vor allem die psychischen Wunden immer noch nicht verheilt, die Seelen wohl irreparabel verhärtet. Sie hätten ihn umbringen sollen, er sollte nicht mehr am Leben sein. Nur 40 Jahre hat er bekommen, er hat mich damals vertrieben, ich musste nach Norwegen fliehen. Ich bin nicht zufrieden, denn eigentlich hätte er lebenslänglich verdient. Was soll ich Ihnen sagen? Wer hat das wohl gemacht? Das ist wegen ihm und seinen Leuten, die mir das angetan haben. Das Urteil ist wunderbar, aber die, die wir verloren haben, die kommen nicht mehr zurück. Wie viele Angehörige haben Sie denn verloren? Sehr viele. Auch die muslimische Filmkünstlerin Sheila hatte als Kind die Belagerung in Sarajevo miterlebt, dabei ihren Vater und 2 Onkel verloren. Sie gehört aber schon zu jener Generation, die das heutige Urteil von Den Haag als Wendepunkt und damit als Chance für einen gesellschaftlichen Neubeginn in ihrem Land sieht. Viele Leute werden mit dem Urteil nicht zufrieden sein. Sie können es auch nicht, nach all dem, was bis heute politisch in Bosnien-Herzegowina passiert ist. Aber ich glaube, es wird helfen, mit den Dingen und Geschehnissen endlich abzuschließen. Notwendig wäre dazu für Sheila aber auch der erklärte Wille und der Mut zu einem Neuanfang. Ich finde, dass der Begriff Versöhnung in Bosnien längst überstrapaziert wird. Die Leute hier leben doch längst zusammen. Wir haben Frieden und wir haben alle unsere Alltagsprobleme, die wir teilen. Darauf sollten wir uns besinnen, um weiter gemeinsam voranzukommen. Ortswechsel, Serbiens Hauptstadt Belgrad. Auf der Straße Menschen, die für Karadzic demonstrieren. Für sie ist er ein Held. An anderer Stelle der Stadt vor allem Jugendliche, die mit der öffentlichen Übertragung des Urteils von Den Haag eine längst fällige Zeitenwende sehen. Dieses Urteil sagt für mich ganz viel aus über die Geschichte des Krieges in Bosnien. Und es verdeutlicht, dass es eine systematische ethnische Säuberung gegeben hat und Vergewaltigungen, was bisher hier in Serbien nie so oft Thema gewesen war. Die Aufarbeitung der tragischen Ereignisse von vor 20 Jahren war vielerorts lange Zeit ein Tabu. Vielleicht aber wird das heutige Urteil eines Tages sogar zu einem einheitlichen Blick auf die Geschichte des Balkankrieges führen, mit klarer Benennung der Verantwortlichen als das, was sie laut Rechtsprechung sind: Täter.
Und das Urteil gegen Karadzic kommentiert nun Brigitte Arbold vom Bayerischen Rundfunk.
Es ist vollbracht. Endlich, jetzt ist Karadzic ein verurteilter Kriegsverbrecher. Nach einem schier endlosen Justizverfahren durch ein von der Staatengemeinschaft, auch von Russland eingesetztes Gericht. Und nach 13 Jahren, in denen der ehemalige Präsident der bosnischen Serbenrepublik unbehelligt lebte, zuletzt in der Nähe Belgrads. Mit neuer Identität, gedeckt vom Geheimdienst. Bei Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit kann es keine Gnade geben. Das Massaker von Srebrenica gilt als das schlimmste Verbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. 8000 Muslime wurden von blutrünstigen Tschetniks umgebracht. Grauenvoll, bestialisch. Trotz UN-Mandat. Denn die Blauhelme ihrerseits in der Minderzahl ließen ihre Schutzbefohlenen im Stich. Auch deswegen steht die UN hier in einer besonderen Verantwortung gegenüber den Opfern und ihren Hinterbliebenen. 21 Jahre mussten die Mütter von Srebrenica und andere auf die Verurteilung warten. 40 Jahre Haft für den Serbenführer werden dieses Leid nicht aufwiegen. Weil noch immer viele Serben in Karadzic den Nationalhelden sehen. Auch das Urteil gegen seinen Verbündeten, den militärischen Befehlshaber der Bosnienkriege, General Mladic, steht noch aus. Zu hoffen ist, dass der Ministerpräsident Serbiens jetzt nicht in alte nationalistische Denkmuster zurückfällt. Die Verhaftung Karadzic 2008 hat er jedenfalls stark kritisiert. Auch deswegen wird es für die Hinterbliebenen kein Vergessen geben können.
Brigitte Arbold kommentierte. Genau um 10.41 Uhr hielten die Menschen in Haltern am See heute für einen Moment inne. Die Glocken läuteten in der ganzen Stadt, genau in dem Moment, in dem vor einem Jahr die Germanwings-Maschine in den Alpen zerschellte. Fast 7 Minuten lang gedachten die Menschen der 16 Schüler und 2 Lehrerinnen aus Haltern, die vor einem Jahr ums Leben kamen. Und auch an der Abschussstelle im französischen Le Vernet versammelten sich heute Angehörige und Freunde der Opfer, um am ersten Jahrestag dieses unfassbaren Unglücks gemeinsam zu trauern. Matthias Wert von dort.
Still war das Gedenken, doch auch Stille kann mächtig sein. Eine Tochter erinnert in ihrer Rede an ihre Mutter. Mama, ich glaube, ich werde nie die Worte finden, um auszudrücken, was ich fühle, jetzt, da ich mich von dir verabschieden muss. Ich hatte immer geglaubt, dass dies erst dann geschehen würde, wenn ich alles von dir gelernt hätte, wenn du keine Ratschläge mehr für mich hättest. Still ging sie nach der Gedenkfeier durch das kleine Alpendorf Le Vernay hoch zu dem Bergkamm, von dem man direkt auf die Absturzstelle sehen kann. Nicht alle Angehörigen konnten kommen, wie zum Beispiel Familie Hojatul Islami aus dem Iran. Das Grab ihres Sohnes auf dem kleinen Friedhof von Le Vernay. Wir kommen abwechselnd hierher, um sein Grab zu pflegen, weil die Eltern im Iran sind. Wir schicken ihnen Fotos und zeigen, dass sein Grab immer schön und umsorgt ist. Es war ihr Wille, ihren Sohn hier beizusetzen. Der Vater hat extra ein Doppelgrab gekauft und gesagt, dass er irgendwann hier neben seinem Sohn beerdigt werden möchte. Die Hilfsbereitschaft der Franzosen hier in den Alpendörfern ist seit dem Absturz ungebrochen. Auch ihre Tochter kümmert sich. Wenn die Angehörigen weinen, versuchen wir alles, um ihre Traurigkeit ein wenig zu lindern, damit sie lächeln oder ein bisschen fröhlich sind, wenn sie wieder fahren. Meine Beziehung zu anderen Menschen hat sich geändert. Ich profitiere mehr vom Leben, denn mir ist bewusst geworden, dass das Leben schlagartig zu Ende sein kann. Und so hat sich nicht nur das Leben derjenigen verändert, die ihre Kinder, ihre Freunde oder Verwandten verloren haben, sondern auch das Leben der Menschen hier. Über das Jahr nach dem Absturz haben sie intensive Beziehungen geknüpft, die Bewohner und die Hinterbliebenen. Unsere Gegend ist schon wegen der Schönheit der Landschaft außerordentlich. Ich denke, auch das tröstet und hilft. Es kann nicht den Schmerz nehmen, aber den Hinterbliebenen bei der Trauerarbeit helfen und ihnen Augenblicke der Lebensfreude schenken.
À trouver des moments des moments de gaieté dans leur vie.
Es war ein stilles und ein ganz besonderes Gedenken heute an einen Tag, der alles verändert hat.
Zurück nach Deutschland. Volkswagen hat nach der Abgasaffäre bereits mit vielen Problemen zu kämpfen. Heute sind noch ein paar neue dazugekommen. Noch einmal Thorsten Schröder.
Mitten in der Abgasaffäre ruft Europas größter Autokonzern weltweit rund 800.000 Geländewagen zur Überprüfung in die Werkstätten zurück, davon 90.000 in Deutschland. Es handelt sich um den VW Touareg und den Porsche Cayenne der Baujahre 2011 bis 2016. Grund seien mögliche Schwierigkeiten mit einem Sicherungsring an der Halterung der Pedale. Der Modekonzern Steilmann ist zahlungsunfähig. Das Unternehmen stellte heute einen Insolvenzantrag. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Krimihafte Züge hat die Pleite des Modeunternehmens Steilmann. Erst vor kurzem, das sind in diesem Fall wenige Monate, ist die Firma an die Börse gegangen. 8 Millionen Euro sind dadurch in die Kasse geflossen. Geholfen hat es nichts. Steilmann ist zahlungsunfähig. So sieht das dann in Zahlen aus. Ein Verlust von 87% bei der Aktie auf 31 Euro Cent. Dann gibt es auch noch Anleihen von Steilmann. Die sind bis auf Weiteres vom Handel ausgesetzt. Adler Modemärkte gehören ebenfalls zu Steilmann. Da es aber keinen entsprechenden Vertrag zwischen Steilmann und der Tochter Adler gibt, woraus Gelder fließen könnten, bleibt Adler selber flüssig. Trotzdem verliert auch die Adler-Aktie heute 5,2%. Anleger trauen der Sache offenbar nicht. Oft geraten Tochterunternehmen in Schwierigkeiten, auch wenn diese selber gar nicht betroffen sind. Die Zahlungsunfähigkeit von Steilmann wird Adler noch eine Weile beschäftigen, bis Ruhe in die weiteren Abläufe kommt.
Die Börsendaten. Der Dow Jones Index stieg leicht auf 17.516 Punkte. Der DAX schloss dagegen 1,7% tiefer bei 9.851 Punkten. Der AfD-Bundesvorstand hat beschlossen, den saarländischen Landesverband aufzulösen. Hintergrund sind Medienberichte über Verbindungen der Saarbrücker Parteispitze zu Rechtsradikalen. Der AfD-Bundesvorstand begründete seine Entscheidung mit schwerwiegenden Verstößen gegen die politische Zielsetzung und die innere Ordnung der Partei. Nach Recherchen des Stern hatten der Saar-Landeschef und sein Vize unter anderem engen Kontakt zu einem früheren NPD-Funktionär. Der Landesverband Saar kündigte an, gegen den Schritt vorzugehen. Die Fußballwelt trauert um einen ihrer ganz Großen. Der Niederländer Johan Cruyff ist heute an den Folgen eines Krebsleidens gestorben. Cruyff war Spielmacher und Torjäger bei den Topclubs Ajax Amsterdam und FC Barcelona.
Schnell, voller Spielwitz, geradezu brillant. Johan Cruyff war schon zu Lebzeiten Legende. Aufgewachsen neben dem Stadion von Ajax Amsterdam gab es bereits für den schmächtigen Johann nur den Ball. Wenn du körperlich nichts drauf hast, dann weißt du, du musst technisch besser sein als der ganze Rest. Als Spieler von Ajax Amsterdam führte er seinen Verein zu 3 Europapokalsiegen in Folge. Auch beim FC Barcelona begeisterte der Holländer als kreativer Spielgestalter. Bei der Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland dominierte König Johann und verpasste mit einem 1:2 als Vize-Weltmeister nur knapp den Titel. Dann seine zweite Karriere. Als Trainer verschrieb Johann Cruyff dem FC Barcelona seine eigene Spielphilosophie, das totale Angriffsspiel. Der moderne Fußball, ohne ihn unvorstellbar. Die Fußballwelt trauert um einen, der als Torjäger und Vordenker außergewöhnlich war.
Land der langen weißen Wolke, so nannten die Ureinwohner einst Neuseeland. Und in diesem Namen steckt auch schon die ganze Sehnsucht, mit der wir diesen Ort am anderen Ende der Welt betrachten. Kein Hollywood-Studio hätte eine märchenhaftere Kulisse für die Herr-der-Ringe-Filme bauen können. Doch manch ein Neuseeländer wollte nicht mehr nur das Land der kleinen Hobbits aus Mittelerde sein und schon gar kein unbedeutendes Anhängsel von Australien. Eine neue Flagge sollte her, eine, die sich unbedingt von der australischen unterscheidet und für frischen, selbstbewussten Wind sorgt. Doch am Ende blieb davon, wie Philipp Abrisch berichtet, nur ein blaues Lüftchen.
Sieht sie nicht schön aus, wie sie im Wind flattert? Das dunkle Blau, die Sterne, der Union Jack. Irgendwie schön, die neue alte Flagge von Neuseeland, oder? Ich bin enttäuscht, sagt Premier John Key, dass die Flagge ab heute keine andere ist. Ein trauriger Regierungschef, denn John Key kämpft seit Jahren für eine neue, neuseeländische Flagge. Vorschläge gab es genug, schwarz-blau-rot, rot-blau-schwarz, mit Sternen, Schnörkeln oder ohne. Sogar ein Kiwi mit Laseraugen war zwischendurch dabei, ein Schaf mit einer Eistüte. 1 Jahr und 16 Millionen Euro später, heute die Abstimmung. Fast die Hälfte stimmte für einen Silberfarn mit Sternen, aber mehr als die Hälfte für die bisherige Flagge. Ich bin enttäuscht, aber wir können auf eine Menge richtig stolz sein. Rekordverdächtig viele Leute haben über die Flaggenfrage abgestimmt. 2,2 Millionen Neuseeländer. Alles bleibt, wie es ist. Warum dann überhaupt der ganze teure Flaggenstreit? Manche sagen, der sonst so beliebte Premier habe sich mit der neuen Flagge ein Denkmal setzen wollen. Ein Denkmal aus Stoff. Anderen war die alte Flagge mit dem Union Jack ein bisschen zu alt, zu britisch, zu kolonialistisch und außerdem der australischen Flagge zu ähnlich. Immerhin hat der Premier alle im Land gefragt, ein feiner Zug. Es wäre ja einfach für mich, meine 61 Stimmen im Parlament zusammenzukratzen und dann auf diesem Wege die Flagge zu ändern. Aber daran glaube ich nicht. Das wäre arrogant gewesen. Nicht auszudenken, wo überall man die Flagge hätte austauschen müssen. Auf Uniformen, Briefköpfen und an jedem Flaggenmast zwischen Auckland und Christchurch. Daraus wird nun nichts. Union Jack auf Blau mit Sternen wird noch viele Jahre weiter in Neuseelands Himmel flattern.
Und gerade haben wir noch aktuelle Informationen 2 Tage nach den Terroranschlägen in Brüssel bekommen. Dort soll die Polizei heute Abend 6 Verdächtige verhaftet haben. Über ihre Identität ist bis jetzt noch nichts Genaues bekannt. So, und jetzt wollen wir wissen, wie das Osterwetter wird. Sven Plöger.
Und dieses Wissen ist berechtigtermaßen jetzt eingefordert, Karen, denn jetzt sind wir wirklich kurz vor Ostern und deswegen gibt's auch sofort die Sonnenscheinprognose für die kommenden 4 Tage und um mich nicht lange aufzuhalten, da sind sie. Und über den morgigen Tag, über den Karfreitag, hat man schnell diesen Satz gesagt. Es ist eine graue Geschichte, es gibt viel Regen, gucken wir uns gleich noch mal genauer an. Dann der Karsamstag. Vor allen Dingen freundliches Wetter im Westen und Norden, auch bis runter in den Schwarzwald. Ein bisschen schwieriger sieht es hier Richtung Erzgebirge und Bayerischer Wald aus. Da ist es dann Ostersonntag und Ostermontag viel freundlicher. Da ist es überhaupt die große Zeit der Osthälfte, teilweise mehr als 10 Stunden Sonnenschein in dieser Region. Mit jedem Kilometer nach Westen wird es dann ein bisschen trüber. Am Ostersonntag übrigens die Front hier von Schleswig-Holstein bis zum Schwarzwald reichen. Dahinter, also weiter westlich, gibt es dann wieder ein paar Lichtblicke zwischen einzelnen Schauern. Jetzt allerdings gibt es erstmal die Nacht zum Karfreitag. Das ist eine Nacht, wo sich der Regen langsam nach Deutschland reinarbeitet. Ganz im Osten und Süden ist es noch trocken. Die Temperaturen im Berchtesgadener Land gehen runter bis minus 1 Grad, sonst sind es 2 bis 8. Und der morgige Vormittag, der gestaltet sich so, dass es vielleicht noch in der Lausitz ein paar Aufhellungen gibt, vielleicht auch in Ober- und Niederbayern. Sonst ist der Regen da, marschiert dann immer weiter nach Südosten am Nachmittag. Dann geht es allerdings hier ein bisschen auf von der Nordsee her. Da gibt es dann noch ein paar abendliche Lichtblicke. Und die Temperaturen, die liegen meistens zwischen 5 und 10 Grad. Das Ganze passiert bei einem westlichen bis südwestlichen Wind, Stärke 3 bis 4 im Mittel. Und jetzt gucken wir natürlich nochmal auf die Aussichten. Hier nochmal der Kar-Samstag, jetzt auch die Einordnung in Sachen Temperaturen im Westen, wo es da am freundlichsten ist, bis 15 Grad. Im Südosten noch letzte Schauer. Die neue Front kommt dann am Ostersonntag von Westen, da gibt es 10 bis 15 Grad. Und wenn man nach Osten schaut, zum Beispiel nach Berlin, dann sieht es am Ostersonntag prima aus bei bis zu 17 Grad. Kurzum, Ostern 2016, Karin, präsentiert sich, das kann ich besser, präsentiert sich wechselhaft mit ein paar ordentlichen Lichtblicken.
Immerhin das. Vielen Dank, Sven Plöger.
Gerne.
Hier geht es jetzt weiter mit dem Krimi-Kommissario Laurenti. Weitere Informationen über die gemeldeten Festnahmen in Paris und Brüssel hat dann die nächste Tagesschau um 1.15 Uhr. Und wir sehen uns selbstverständlich morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin.